Ja, wir sind in der Apostelgeschichte in meinem aktuellen Lieblingskapitel der Apostelgeschichte. Es ist mein Lieblingskapitel, seitdem ich mich damit beschäftigt habe. Und wenn ich mich mit einem neuen Kapitel beschäftige, wer weiß, was dann passiert. Apostelgeschichte 7 ist ein ganz anderes Kaliber von Kapiteln, als was wir bisher hatten. So besser? Und zwar ist es das längste Kapitel der Apostelgeschichte, aber keine Angst. Und es ist nicht nur das längste Kapitel in der Apostelgeschichte, sondern darin kommt auch die längste Predigt der Apostelgeschichte. Und interessanterweise kommt diese Predigt nicht von Petrus, nicht von Paulus, noch nicht mal von irgendeinem anderen der Apostel, sondern sie kommt von Stephanus. Und wer sich erinnert an das letzte Kapitel, was wir letztes Mal hatten, da hatten wir doch den Stephanus kennengelernt. Der war als praktischer Diener eingesetzt worden, als Diakon, wenn man so will. Und ich liebe das, wenn Praktiker predigen. Klammer auf, ich würde mich freuen, wenn noch mehr Leute unter uns ja auch mal die Berufung spüren würden, sagen, ja, ich will auch Gottes Wort weitersagen. Ich komme aus der Industrie, komme aus dem Handwerk, komme aus, egal, vom Büro, aber ich weiß, wie sich der Alltag anfühlt. Ich weiß, wie sich das Leben der normalen Leute anfühlt und ich habe was von Gott auf dem Herzen weiterzusagen. Und ja, so ist dieser Stephanus hier voll unterwegs und der hält hier eine Predigt und was für eine. Und Stephanus tut genau das, wozu uns Petrus auffordert. Irgendwie geht der Drücker nicht, hat der Stephanus nicht gesagt. Drückst du mal weiter, bitte? Danke. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Wir dürfen immer bereit sein, Gründe zu nennen, über die Gründe zu reden, wieso wir glauben. Christine, würdest du mal die englische Bibel mit dem Predigtkonzept nach ganz hinten bringen? Dankeschön. Weil wir keine Übersetzung haben, manchmal schadet es nicht. Gut, wir dürfen sagen, was wir glauben und wieso wir glauben, was wir glauben. Vernünftige Gründe, biblische Gründe. Und Christsein heißt nicht, wieder besseres Wissen, irgendwas Dummes zu glauben, nur weil wir so aufgewachsen sind. Weil uns irgendwer was erzählt hat oder weil es sich irgendwie gut anfühlt. Beim christlichen Glauben geht es um Fakten, es geht um Wahrheit, es geht nicht zuerst um Romantik. Die hatten wir gestern ja bei der afrikanischen Hochzeit, aber ich hoffe auch da nicht nur das. Und in diesem Kapitel, da verteidigt der Stephanus seinen Glauben und er argumentiert auf derselben Grundlage, auf der auch seine Zuhörer stehen. Er argumentiert auf der Bibel. Und zwar auf dem Teil der Bibel, den die Leute damals hatten, auf dem Alten Testament. Und er verwendet das Alte Testament, weil das eben auch das war, was seine Zuhörer kannten und anerkannten. Und ja, wie die anderen Jesus-Jünger auch, hat der Stephanus verstanden, das Alte Testament, es deutet auf Jesus Christus. Okay, zum Anfang hatten sie es noch nicht kapiert, aber dann, spätestens an Pfingsten, ist ihnen ein Licht aufgegangen. Da sprudelt es förmlich aus ihnen raus. Jesus im Alten Testament. Und alles, was Stephanus sagt, das begründet er aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Warum? Weil er mit Juden am Diskutieren ist, für die das die Basis, die Grundlage ist. Später, als Paulus mit Heiden diskutiert, ihnen von Jesus erzählt, da fängt er nicht zuerst mit der Bibel an, mit der können die nichts anfangen, sondern er fängt mit Logik an, mit Dingen aus ihrem Leben, die sie nachvollziehen können. Aber dann leitet er sie, dann führt er sie auch zur Bibel, zu Gottes Wort. Zurück zu Stephanus. In Kapitel 6, Vers 10 können wir lesen. Stephanus aber redete mit großer Weisheit und in der Kraft, die Gottes Geist ihm gab. Deshalb konnten sie seinen Worten, nichts entgegensetzen. Sie konnten seinen Worten nichts entgegensetzen. Das finde ich krass. Diese hochstudierten religiösen und politischen Leiter können gegen Stephanus Argumentation nichts vorbringen. Sie können da nicht Paroli bieten. Und es ist jetzt eine bewährte, wenn auch nicht gerade vorbildliche Eskalationsstufe im Streit, wenn man keine Argumente mehr hat, die Person anzugreifen. Argumentum ad hominem, den Feind angreifen. Dann kommen keine Argumente mehr, sondern Unterstellungen, Verdrehungen, Lügen. Also schieben sie Männer vor, die behaupten, Stephanus hätte gegen Mose und gegen Gott gelästert. Frei erfunden! Das steht alles, könnt ihr nachlesen, Kapitel 6, Abvers 11. Und dann machen sie öffentlich Stimmung gegen Stephanus. Sie hetzen das Volk auf, die Leiter, sie werden gewalttätig. Und weil das noch nicht reicht, stellen sie noch mehr falsche Zeugen gegen Stephanus auf und behaupten, Stephanus hätte auch gegen den Tempel gelästert, er hätte gegen die Gesetze, also gegen das Alte Testament gelästert. Alles, was ihnen heilig ist. Also vier Anklagen, Stephanus lästert gegen Gott, er lästert gegen Mose, er lästert den Tempel und er lästert das Gesetz, die Schrift. Da bleibt nichts übrig, was man noch lästern könnte aus der Perspektive. Aus der Sicht dieser Leute lässt sich das nicht toppen. Und am Ende der Anklage heißt es im letzten Vers von Kapitel 6, alle Ratsältesten blickten Stephanus gespannt an, da merkten sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Krass, oder? Das ist der Hammer, ein Gesicht wie ein Engel. Leider weiß ich nicht, wie das Gesicht von Engeln aussieht. Vielleicht habt ihr mir da was voraus, aber die Leute da haben es gesehen. Und ein Engel, der ist ja ein Bote Gottes. Und wir haben oft eine falsche Vorstellung von irgendwelchen Engelbildern, was ein Engel ist. Ein Engel ist ein mächtiger Bote Gottes, der auf der Erde unterwegs ist. Der hat keine Angst, dass ihm irgendwelche Menschen ins Handwerk pfuschen könnten. Ein Engel Gottes, der kommt, tritt ohne Angst auf, er verschafft sich Aufmerksamkeit. Und der Stephanus hier, Aufmerksamkeit, die hat er gerade offensichtlich sich geholt. Dann heißt es weiter, der hohe Priester fragte Stephanus, ist das wahr? Ist es wahr, dass du Gott lästerst? Ist es wahr, dass du den Tempel gelästert hast? Ist es wahr, dass du das Gesetz und den Tempel, dass du Mose gelästert hast, alles? Und statt dass sich Stephanus kleinlaut zurückzieht und anfängt zu verteidigen, startet er eine unglaubliche Rede. Stephanus erwiderte, ihr Brüder und Väter, hört mich an. Mit Brüder drückt er die Verbundenheit mit allen Mitjuden aus. Mögen sie auch noch so voreingenommen sein. Und mit Väter spricht er sehr respektvoll die Leiter seines Volkes an. Mögen sie auch noch so blutrünstig, noch so gegen ihn sein. Und um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und zu behalten, verknüpft er sie gleich zu Beginn mit etwas, das sie sehr interessiert. Gott. Gott, dem die Ehre gebührt. Gott, dem die Ehre gebührt, erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien lebte. Das war, bevor er sich in Haran niederließ. Unser gemeinsamer Vater. Und mit Vater Abraham startete er hier weit vor Mose. Er startet mit der Person, mit der sich jeder Jude damals wie heute identifizieren kann. Vater Abraham. Und Stephanus greift hier die Geschichte auf weit vor Mose. Und er greift die Geschichte in einer Art und Weise auf, wie seine Zuhörer sich darin wiederfinden, wie sie es in gleicher Weise auch erzählen könnten oder ähnlich. Und zunächst sucht er so die Übereinstimmung. Wir sehen das in den nächsten Versen. Gott sagt zu Abraham, verlass dein Land und deine Verwandtschaft. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Babylonier und ließ sich in Haran nieder. Nachdem sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn hierher in dieses Land, in dem ihr heute lebt. Doch er gab ihm keinen Erbbesitz in diesem Land, nicht einen Fußbreit. Er versprach ihm nur, ich gebe dir das Land zum Besitz, dir und deinen Nachkommen. Dabei hatte Abraham noch gar kein Kind. Aber Gott sagte auch, deine Nachkommen werden als Fremde in einem fremden Land leben. Sie werden als Sklaven dienen müssen und unterdrückt werden, 400 Jahre lang. Aber dann werde ich das Volk bestrafen, dem sie dienen müssen, sagte Gott. Danach werden deine Nachkommen von dort wegziehen und sie werden mich hier an diesem Ort verehren. Gott. Merkt ihr, wie oft Stephanus hier Gott in den Mund nimmt und wie positiv? Unvorstellbar, dass so jemand Gott lästern würde, was ihm vorgeworfen wird. Gott schloss mit Abraham einen Bund, dessen Zeichen war die Beschneidung. Abraham bekam seinen Sohn Isaak und beschnitt ihn am 8. Tag nach der Geburt. Genauso machte es Isaak mit Jakob und ebenso Jakob mit seinen Söhnen, den 12 Stammvätern. Die anderen Stammväter waren neidisch auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklave nach Ägypten. Aber Gott stand ihm bei. Interessant, kleine Anspielung. Die Person, die Gott erwählt hatte, ausgesucht hatte, um Israel zu retten, die wird von den Leitern abgelehnt. Auf wen diese Anspielung wohl zutrifft. Aber Gott stand ihm bei und rettete ihn jedes Mal, wenn er in Not war. Gott schenkte ihm Weisheit und die Gunst des Pharao, des Königs von Ägypten. Der übertrug ihm daraufhin die Verwaltung ganz Ägyptens und die Aufsicht über alle königlichen Güter. Dann brach in ganz Ägypten und Kanaan eine Hungersnot aus. Die Not war sehr groß und unsere Stammväter hatten nichts mehr zu essen. Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab. Deshalb schickte er unsere Stammväter ein erstes Mal dorthin. Als sie später ein zweites Mal nach Ägypten kamen, gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. So erfuhr der Pharao, aus welcher Familie Josef stammte. Josef ließ seinen Vater Jakob und die ganze Verwandtschaft nachkommen. Das waren insgesamt 75 Leute. So zog Jakob nach Ägypten. Später wurde er dort und unsere Stammväter ebenso starb. Sorry. So wurden auch sie wurden nach Sichem gebracht und dort bestattet. Das Grab in Sichem hatte schon Abraham für eine Anzahl Silberstücke von den Söhnen Hamors gekauft. Dann war es soweit. Gott wollte das Versprechen einlösen, das er Abraham gegeben hatte. Inzwischen war unser Volk gewachsen und hatte sich in Ägypten ausgebreitet. Aber dann kam in Ägypten ein neuer König an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Mit heimtückischer Grausamkeit ging er gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen. Keines sollte am Leben bleiben. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Gott hatte Gefallen an ihm, 3 Monate lang. Konnten seine Eltern ihn zu Hause aufziehen, dann mussten sie ihn aussetzen. Aber die Tochter des Pharaos nahm ihn zu sich auf und zog ihn als ihren eigenen Sohn auf. Mose erhielt eine Ausbildung in aller Weisheit der Ägypter. Er war redegewandt und tatkräftig. Ja, interessant. Merkt er, wie der Stephanus hier Mose lästert? Der war redegewandt, der war tatkräftig, Gott hatte Gefallen an ihm. Das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Als Mose 40 Jahre alt war, erwachte in seinem Herzen ein Wunsch. Er wollte sich um seine Brüder, die Israeliten, kümmern. Einmal sah er, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam ihm zu Hilfe und erschlug die Ägypter. So rächt er das Unrecht. Mose dachte, meine Brüder werden verstehen, dass Gott ihnen durch mich Rettung schickt. Aber sie verstanden es nicht. Ihr seid noch in der Situation, Stephanus verteidigt sich hier. Und hier wieder mal erzählt er von einem Retter für Gottes Leute, aber die checken es nicht, dass Gott sie durch ihn retten will. Am nächsten Tag kam er gerade dazu, als 2 Israeliten sich stritten. Er wollte Frieden zwischen ihnen stiften und sagte, Männer, ihr seid doch Brüder, warum streitet ihr miteinander? Derjenige, der im Unrecht war, stieß Mose zur Seite und fragte, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich etwa auch totschlagen wie gestern den Ägypter? Als Mose das hörte, floh er nach Ägypten und lebte als Fremder im Land Midian. Dort bekam er 2 Söhne. Der Mose, der hatte die beste Ausbildung, die man sich vorstellen kann. Er hatte die besten Beziehungen, der hatte Geld, aber er wollte aus sich selbst heraus, aus seiner Kraft, aus seinen Möglichkeiten, das Volk befreien, Gottes Auftrag machen. Ich glaube, deswegen musste Gott ihn erstmal in die Wüste schicken. 40 Jahre in der Wüste, Herzensschule. Vielleicht brauchen wir das auch manchmal. Ich hoffe, keine 40 Jahre. Weitere 40 Jahre später war Mose in der Wüste am Berg Sinai. Da erschien ihm ein Engel in den Flammen eines brennenden Dornbuschs. Mose wunderte sich über das, was er da sah. Er ging näher heran, um es genauer zu betrachten. Da ertönte die Stimme des Herrn: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose zitterte vor Angst und wagte nicht, genauer hinzuschauen. Der Herr sagte zu ihm: Zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wow, ein krasser Vers, der auch uns viel zu sagen hat, meine ich. Der Mose steht hier mitten in der Wüste. Und nach 40 Jahre hat er vielleicht das scharfe Hüten langsam satt. Und vielleicht gibt's auch in deinem Leben irgendwas, was du gerade satt hast. Im Persönlichen, was satt hast im Beruflichen, was satt hast im Gesellschaftlichen. Was war der plötzliche Unterschied bei Mose? Wurde die trockene Wüste plötzlich zur grünen Wiese? Die heiße Wüste plötzlich zum kühlen Wald? Nein. Aber eine Sache hat den Unterschied gemacht. Eine Sache hat den Unterschied gemacht und es war Gottes Gegenwart. Plötzlich hat Mose Gottes Gegenwart gesehen, erlebt. Mose hört Gottes Stimme und plötzlich ist dieser staubige Wüstenboden heiliges Land, heiliger Boden. Deshalb die Frage: Was ist deine Perspektive auf den Boden, auf dem du gerade stehst? Der Boden, auf dem du jeden Tag deine Schritte machst. Was ist deine Perspektive? Ich stelle mir die Frage: Habe ich Gott da vor Augen bei dem, was ich mache? Habe ich Gottes Gegenwart in Bezug auf die Situation, in der ich gerade stehe, vor Augen? Sehe ich Gott oder sehe ich nur den Wüstenstaub? Und wie nehmt ihr Stephanus wahr? Ist er hier in dieser Anklageposition ängstlich mit Blick auf seine Feinde, die ihn wahrscheinlich gleich steinigen werden? Oder hat er bewusst Gottes Gegenwart im Blick, im Herzen? Schauen wir weiter. Vers 34 redet er weiter. Ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Ihre Klage habe ich gehört. Deshalb bin ich hergekommen, um sie zu befreien. Nun geh, ich sende dich nach Ägypten, sagt Gott noch zu Mose. Dabei hatten die Israeliten Mose zuvor abgelehnt und gesagt: Wer hat dich zum Aufseher und Richter eingesetzt? Und nun schickte Gott diesen Mose als Aufseher und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Mose war es auch, der die Israeliten in die Freiheit führte. Dabei vollbrachte er Wunder und Zeichen, zuerst in Ägypten, dann am Roten Meer und schließlich 40 Jahre lang in der Wüste. Und es war Mose, der zu den Israeliten sagte: Gott wird von deinen Brüdern einen Propheten wie mich für euch berufen. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Jesus. Mose war es auch, der bei der Versammlung der Israeliten in der Wüste auftrat. Damals war er der Vermittler zwischen unseren Vorfahren und dem Engel Gottes. Der Engel sprach zu ihm auf dem Berg Sinai. Mose empfing dort die Worte, die zum Leben führen. Und Mose sollte das weitergeben. Aber unsere Vorfahren wollten Mose nicht gehorchen. Sie lehnten sich gegen ihn auf, so wie auch später gegen Jesus. Im Herzen waren sie schon wieder auf dem Weg zurück nach Ägypten. Zu Aaron sagten sie: Mach uns Götter, die vor uns herziehen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mose passiert ist, der uns aus Ägypten geführt hat. So fertigten sie sich damals das goldene Kalb an und brachten dem Götzenbild Opfer dar. Sie hatten Freude an dem Werk, das sie selbst erschaffen hatten. Da wandte sich Gott von ihnen ab. Er ließ sogar zu, dass sie die Gestirne als Götter anbeteten. So steht's auch im Buch der Propheten. Ihr seid 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, ihr Leute vom Volk Israel. Habt ihr da etwa für mich Schlachtopfer und andere Opfer dargebracht? Nein, ihr habt das Zelt des Moloch und den Stern eures Gottes Refan mitgeführt. Moloch, weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt, das war dieser brutale Götze, dem Kinder geopfert wurden. die Leute, auch das Volk Israel hat das von den heidnischen Völkern übernommen, haben Kinder, lebendige Kinder ins Feuer, ihre eigenen Kinder ins Feuer geschmissen und meinten damit Gott einen Gefallen zu tun. Mich erinnert das an gewisse Terrorgruppen, die heute ihre Kinder als Selbstmordattentäter zum Beispiel nach Israel schicken und die meinen damit ihrem Gott eine Freude zu machen. Weiter, Vers 43. Nein, ihr habt das Zelt des Moloch und den Stern eures Gottes Rephan mitgeführt. Diese Götzenbilder habt ihr gemacht, um sie anzubeten. Darum werde ich euch in die Verbannung führen, weiter weit über Babylon hinaus. Unsere Vorfahren hatten in der Wüste das Zelt der Begegnung. Gott hatte Mose angewiesen, es nach dem Vorbild anfertigen zu lassen, das er ihm gezeigt hatte. Die nächste Generation übernahm dieses Zelt. Sie brachte es mit, als sie unter der Führung von Josua das Land in Besitz nahm. Vorher hatten dort Menschen aus anderen Völkern gewohnt, aber Gott hatte sie vor unseren Vorfahren vertrieben. Bis zur Zeit Davids blieb das Zelt ihr Heiligtum. David fand Gnade bei Gott und bat ihn, lass mich doch einen Ort finden, an dem die Nachkommen Jakobs das Heiligtum für dich bauen können. Aber erst Salomo baute Gott ein festes Haus. Stark finde ich hier auch, der Stephanus bezieht sich auf Gottes Wort, die Heilige Schrift. Und er zeigt, dass sie ihm genauso heilig ist wie ihnen. Damit zeigt er, ich würde nie auf die Idee kommen, Gott und sein Wort zu lästern. Und gleichzeitig gewinnt er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, indem er darüber redet, was sie interessiert. Und von Dingen, denen sie auch zustimmen. Und jetzt, nachdem er ihre Aufmerksamkeit hat, als er die Gemeinsamkeiten aufgezeigt hat und den Vorwurf entkräftet hat, er wäre ein Lästerer, da dreht er den Spieß um. Und das sehen wir gleich. Aber bis weit über die Hälfte seiner Predigt redet Stephanus so verbindend, er erzählt die Geschichte des Volkes Israel nach. Und ich meine, damit müssen wir uns auch mal intensiver beschäftigen. Er erzählt sie so nach, dass sie, das Volk Israel, sich da wiederfinden können. Und dabei schmiert er ihnen nicht einfach Honig um den Mund, sondern bei genauerem Hinsehen wird deutlich, wie er im Alten Testament Hinweise und Vorläufe auf Jesus, ich habe das angedeutet zwischendrin, findet und sie vorbereitet, dass sie in ihrem eigenen Wort Gottes das finden können, die Antworten sehen können. Gleichzeitig können sie aus den Fehlern ihrer eigenen Geschichte lernen, wenn sie sich darin wiederfinden. Aber ab Vers 48 dürfte dann die Zustimmung der Zuhörer deutlich gekippt sein. Vers 47. Aber erst Salomo baute Gott ein festes Haus, doch der Höchste wohnt nicht in einem Bauwerk, das von Menschenhand gemacht ist. Ja, das ist ein Zitat aus der Bibel, aber in dem Zusammenhang könnte das bei den Zuhörern nicht so gut angekommen sein. Deshalb sagt der Prophet, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir da bauen? An was für einem Ort sollte ich mich da ausruhen? Habe ich nicht mit meiner eigenen Hand die ganze Welt erschaffen? Wow. Stephanus ist fertig mit seinem historischen Schnelldurchlauf durch die Geschichte Israels und jetzt beginnt er mit der Anwendung. Ja, ich lästere nicht über den Tempel, sondern ich zeige euch, wie schon Jesus vor mir. Das Gebäude wird überbewertet. Und abgesehen davon, dass Gott sein Volk nie aufgefordert hatte, baut mir einen Tempel, wurde es nicht nur überbewertet, sondern es wurde missverstanden. Es wurde missbraucht. Leute, wenn das, was wir bauen, wenn das, was wir machen, wenn das, was wir verstehen, uns darauf schließen lässt, wer Gott ist und was sein Wille ist, seine Größe, dann sind wir mehr als eingebildet. Wenn das, was wir bauen, was wir machen, was wir verstehen, uns darauf schließen lässt, wie Gott ist, sind wir mehr als eingebildet. Es gibt gerade auf dem christlichen Büchermarkt eine Buchreihe zum Thema Sexualität. Und da haben die Autoren viele mehr oder weniger christlich geprägte Menschen gefragt, per anonymen Fragebogen, wie sie Sexualität verstehen und praktizieren. Könnte man sagen, eine wissenschaftliche Studie, empirische Studien, richtig spannend. Aber dann drücken sie der Bibel und dann drücken sie Gott die menschlichen Vorstellungen dieser Leute auf. Und wie gesagt, empirische Forschungen sind sehr spannend, um sichtbar zu machen, was Menschen denken und wie Menschen leben. Aber entscheidend für christliche Ethik, entscheidend fürs christliche Leben ist nicht das, was Menschen denken oder leben, sondern das Wort Gottes. Und genauso hier mit dem Tempel. Wenn wir von dem, was wir bauen oder denken können, wir auf Gott schließen. Oder vorher das goldene Kalb, das haben sie gemacht und dann gemeint, so ist Gott. Ja Leute, das, was wir machen, ist nicht Gott, sonst wären wir Gott oder wir können doch Gott nicht machen. Also sollten wir nicht von dem, was wir in dieser Welt selber produzieren, meinen, schließen können zu können, wie Gott ist. Und die Wahrheit ist manchmal schonungslos hart. Aber das hält Stephanus nicht davon ab, sie mutig und klar auszusprechen. Vers 51. Seid ihr alle angeschnallt? Jetzt kommt es. Ihr seid Starrköpfe. So eine Predigt ist nicht unbedingt wahrscheinlich gut anzukommen. Ihr Starrköpfe. Damit macht man sich keine Freunde. Aber diesen Ausdruck Starrköpfe, den hat sich der Stephanus nicht ausgedacht. Den hat er ursprünglich von Gott. Zuerst hat Gott den zu seinem Volk, zu seinen Leuten gesagt, in einer bestimmten Situation. Dann hatte ihn Mose übernommen gegenüber dem Volk. Der Mose, von dem ihr angeblich so viel haltet, nennt euch Starrköpfe, ihr Starrköpfe, sagt Stephanus. Ihr seid nicht am Herzen beschnitten und eure Ohren sind taub für Gottes Stimme. Ständig widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genauso wie damals eure Vorfahren. Autsch, das wollten sie nicht hören. Die Leute, die so viel Wert auf die Beschneidung legen, darauf, dass sie angeblich Gott so nah sind. Ihr seid nicht da beschnitten, wo es drauf ankommt, in eurem Herzen. Euch geht's nur um das Äußere, um die Fassade. Gab es jemals einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Stets haben sie die getötet, die das Kommen des Gerechten vorausgesagt haben. Und jetzt seid ihr zu Verrätern und Mördern an ihm geworden. Und die Ankläger gegen Stephanus, die wissen sehr genau, von wem er hier redet. Von Jesus. Dieser kleine, wahrscheinlich junge Mann, dieser einfache, ohne Rang und Namen Typ, der wagt es, sich gegen die politische und religiöse Oberschicht und Führung zu stellen und dreht den Spieß um, ihr lästert hier Gott. Vers 53, dabei habt ihr das Gesetz sogar durch die Vermittlung von Engeln empfangen, aber ihr habt es nicht befolgt. Wer lästert also Gott? Wer lästert das Gesetz? Wer lästert Mose? Wer lästert den Tempel? Wenn Stephanus jetzt um sein eigenes Wohl besorgt wäre, wenn es ihm zuerst um sich gegangen wäre, dann hätte er von der schwachen Position der Anklagebank aus sicher kleinere Brötchen gebacken. Und man muss kein Prophet sein oder vorgelesen zu haben, um zu wissen, wie das nur ausgehen kann. Das Ding wird er nicht überleben. Aber damit ist noch nicht gesagt, wer am Ende der Gewinner ist. Auch will ich damit nicht sagen, dass Stephanus seine Angreifer in den Dreck zieht. Im Gegenteil, er will sie aus dem Dreck rausziehen, indem er ihnen den Spiegel vorhält, dass sie in dem Dreck ihrer Sünde und Selbstgerechtigkeit gefangen sind. Der Gottlosigkeit, egal wie religiös sie sich darstellen. Stephanus ist dabei, ihnen die gute Nachricht von Jesus zu sagen, von der Vergebung, von einem echten Neubeginn zu zeigen. Hab gestern mit einem Kollegen gesprochen und fand's so cool, wie der gesagt hat, dass die Leute, die wollen ja von Sünde nichts mehr hören, aber wie wichtig ist das, dass sie das verstehen, dass sie Sünder sind, sonst können sie doch die Vergebung gar nicht feiern. Sonst ist die gute Nachricht keine gute Nachricht. Deswegen muss der Prediger, muss Stephanus hier eben auch das Harte sagen. Und damit ist er noch nicht ganz fertig. Als die Mitglieder des jüdischen Rats das hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn über Stephanus. Vor Wut knirschten sie mit den Zähnen. wörtlich, es ging ihnen durchs Herz. Es hat sie getroffen, aber sie waren nicht offen. Ja, es kann sein, dass sie die Wahrheit im Kopf verstanden haben, aber sich trotzdem vor ihr verschließen. Und das kann auch bei uns passieren, dass wir im Kopf wissen, was Gottes Wille ist, aber sagen, ich will es nicht. Aber bitte lasst uns nicht zu diesen Menschen gehören. Und wenn wir es bis heute waren, dann lasst es uns heute Mittag, Nachmittag und morgen nicht mehr sein. Und das Zähneknirschen hier, das der Leute, die diese Botschaft von Stephanus nicht annehmen wollten, das erinnert mich an das Zähneknirschen, von dem Jesus spricht. Das ewige Zähneknirschen der Leute, die Jesus nicht als Retter, als Herrn angenommen haben, die sich selbst zum Maßstab und zum Gott gesetzt haben. Hier deutet schon sich schon an, dass sie Stephanus gleich unterbrechen und für immer zum Schweigen bringen werden, meinen sie. Vers 55. Aber Stephanus war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Das finde ich klasse. Was für ein Unterschied. Sie sind erfüllt von Hass und Zorn und Gewaltgedanken. Und Stephanus ist erfüllt vom Heiligen Geist. Was für ein Kontrast. Stephanus, er ist erfüllt von Glaube und Wahrheit und Liebe, wie wir sehen werden. Aber Stephanus war ganz erfüllt vom Heiligen Geist. Er blickte zum Himmel empor und sah Gottes Herrlichkeit und Jesus, der an der rechten Seite Gottes stand. Da rief er, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Menschensohn, er steht zur rechten Seite Gottes. Ja, gleich werden sie Stephanus töten, scheinbar zum Schweigen bringen, aber seine Worte bleiben. Seine Worte sitzen, wir haben sie bis heute. Seine Worte, die von dem Menschensohn, seine Worte, die von Jesus, dem Herrscher, dem Retter der Welt zeugen. Sie werden ihn töten, genau wie sie Jesus getötet haben. Frage: Wo sieht Stephanus Jesus? Wo sieht Stephanus Jesus? Im Grab, wo der Leichnam von Maden zerfressen wird und stinkt? Nein. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er steht an der rechten Seite Gottes. Jesus hat nicht verloren, er hat nichts eingebüßt, im Gegenteil, er steht über allem. Bis heute. Vielleicht denkt sich jemand, warte mal, im Glaubensbekenntnis sagen wir doch, er sitzt zur Rechten Gottes. Was ist denn da passiert? Und es stimmt, dass wir sagen, er sitzt zur rechten Seite Gottes. Am Ende des Lukas-Evangeliums nach Himmelfahrt sehen wir das, da steht es ausdrücklich. Er sitzt, weil er es vollbracht hat. Er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Er hat das Leben für alle Menschen als Angebot bereitgestellt. Er konnte sich setzen. Er sitzt auf seinem Thron. Er regiert. Und wie so lesen wir hier, er steht. Ich meine, Jesus ist von seinem Thron aufgestanden, um Stephanus zu stärken, um Stephanus in dieser Situation beizustehen, Stärke zu geben und ihm willkommen zu heißen in der ewigen Herrlichkeit, willkommen zu heißen als den ersten christlichen Märtyrer. Vers 57. Die Mitglieder des jüdischen Rats schrien laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Jesus. Das klingt doch wie kleine Kinder. Sie halten sich die Ohren zu, damit sie auch nichts hören. Und damit sie wirklich nichts hören, schreien sie dazu noch. Wer von euch Kinder hat, kennt ihr das? Machen das eure Kinder auch oder haben das eure Kinder gemacht? Unsere hätten sowas natürlich nie gemacht, ne? Nur dass es keine Missverständnisse gibt. Aber eure ganz bestimmt. Ja, die Angreifer können die Wahrheit einfach nicht hören. Deshalb diesen da. Und weil selbst das beides noch nicht reicht, stürzen sie sich auf Stephanus. Vers 58. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus, sie trieben ihn aus der Stadt und steinigten ihn. Jetzt ist alles vorbei. Schade um den armen Stephanus. Das war's. Nein, der Vers geht noch weiter. Die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Hier wird Saulus zum ersten Mal genannt, von dem wir später noch sehr, sehr viel in der Bibel lesen werden. Noch ist er ein absoluter Feind von Jesus. Aber später wird Paulus der Missionar für Jesus. Und diese Szene, die muss sich ihm doch eingebrannt haben. Ich glaube, die hat ihm später in seiner Erinnerung geholfen, das Vorbild von Stephanus, dass er auch klar zu Jesus gestanden hat, auch im Widerstand. Und ganz zum Schluss kommen noch die stärkenden, glaubensstärkenden Worte, letzten Worte von Stephanus. Und ich finde, letzte Worte verdienen besondere Bedeutung. Während sie ihn steinigten, rief Stephanus zum Herrn: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Dann sank er auf die Knie und rief laut: Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Mit diesen Worten starb er. Offensichtlich ist die Predigt von Stephanus bei den Zuhörern jetzt nicht so gut angekommen, ist nicht durchgedrungen. Aber die letzten Worte von Stephanus, die zeigen nochmal sein Herz, was in ihm drin war. Für ihn ging es im Leben nicht zuerst um Gesundheit, Wohlstand, Bequemlichkeit. Das war nicht die Prio seines Lebens. Weil Stephanus weiß, Jesus sorgt sich um mich. Weiß er, ich brauche mich nicht die ganze Zeit um mich selbst zu sorgen, um mich selbst zu drehen. Deshalb ist er frei für einen viel weiteren Blick. Und das wünsche ich mir auch, das wünsche ich mir für mich und für uns. So ein weites Herz, einen weiten Blick. Und wir hatten ganz zum Anfang gesehen, er spricht von der Herrlichkeit, von dem Gott der Herrlichkeit. Als er den Leuten von Gott erzählte, spricht er vom Gott der Herrlichkeit. Und hier sieht er den Himmel offen und sieht Gottes Herrlichkeit. Da schließt sich der Kreis. Er ist nicht von Angst geplagt und durchzogen. Und es gäbe genug, vor dem er Angst haben könnte. Und auch Christen haben Angst vorm Sterben. Aber, oder auch wir haben genügend Dinge, die uns Angst machen könnten. Aber ich glaube, je mehr wir den Blick auf Jesus und seine Herrlichkeit haben, desto weniger werden wir geplagt, gefangen, gepeinigt und gefoltert von Angst. Je mehr wir den Blick auf Jesus haben. Also Stephanus weiß, Jesus sorgt sich um mich, deswegen muss ich mich nicht um mich selbst sorgen. Oder nicht so sehr. Vielmehr sorgt er sich um seine Ankläger. Denn er weiß, dass sie die Wahrheit noch nicht angenommen haben. Von denen weiß er auch, sie halten sich für gerecht und gerechtfertigt, aber sie sind es noch nicht. Ihre Schuld trennt sie von Gott. Und deshalb betet er: Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Ihre Schuld trennt sie von Gott. Also Gott, bitte, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Und dieses Gebet ist ein nicht zu leugnender Beweis der Liebe Gottes, die in Stephanus Herz Raum gewonnen hat. Und mich erinnert das an die Frau von Charlie Kirk, die dem Mörder ihres Mannes vergeben hat und sagte: Ich vergebe ihm, weil es das ist, was Christus tat und weil es das ist, was Charlie getan hätte. Diese Vergebungsbereitschaft, diese Liebe ist ganz anders, als was wie andere reagiert haben. Die Feinde von Charlie, Kirk-Freunde, die lieber rächen wollten, mit Rache reagieren. Und die Feinde von Kirk, die zum Teil noch am Todestag das beliebte Spiel der Täter-Opfer-Umkehr gespielt haben. Hier steht die brutale Lüge gegen selbstlose Feindesliebe. Oder wie Ines es vorher von Richard Wurmbrand erzählt hat. Mich beeindruckt das. Und diese Feindesliebe, die kann man nicht machen. Die kann man nicht verordnen. Aber sie hat schon vielen Menschen das Herz geöffnet für den Gott der Liebe, der diese Liebe in uns möglich macht. Der die Liebe selbst ist. Und deshalb Vergebung und neues Leben für jeden Menschen anbietet. Wir kommen zum Schluss und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte nicht so sterben wie Stephanus. Aber noch viel mehr möchte ich. noch viel mehr möchte ich, dass diese Liebe Gottes in meinem Herzen Raum gewinnt. Und wenn es dir genauso geht, dann bitte bete mit mir. Und ich spreche jetzt gleich zwei Gebete. Ein Gebet für die von uns, die Jesus vielleicht noch nicht als den Herrn ihres Lebens, als den Retter angenommen haben. Wo ihr das tun könnt. Wenn ihr das wollt, dann betet einfach in eurem Herzen mit. Und ein Gebet für die, die wie ich schon mit Jesus unterwegs sind, die Jesus als Herrn angenommen haben, aber die noch mehr von dieser Liebe wollen. Wenn ihr mögt, betet gerne mit. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt zu dir kommen können. Wir können zu dir kommen, auch wenn wir den Himmel nicht offen sehen, wenn wir dich nicht sehen, vielleicht auch nicht spüren, aber du bist da. Und ich kann dir sagen, ich habe erkannt, dass ich schuldig bin vor Gott, schuldig vor dir. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich möchte dein Angebot der Liebe annehmen, diese Vergebung zu erleben. Vergebung von der Schuld, die mich von Gott trennt. Ich möchte das neue Leben, das ewige Leben in deinem Frieden. Ich möchte dein Kind sein. Ich bitte dich darum und ich danke dir, dass du das schenkst, dass du mir das gibst, dass du mich aufnimmst in deine Familie. Amen. Und Jesus, ich bitte dich für mich und für jeden von uns, die dich schon zum Herrn und Retter ihres Lebens gemacht haben. Wir stehen mit leeren Händen vor dir, weil uns oft die Liebe fehlt. Wir bitten dich, füll du uns mit noch mehr Liebe, so wie Stephanus liebte selbst seine Feinde. Füll du uns mit dem Mut, dich zu bezeugen, auch wenn Leute gegen dich sind. Gib uns die richtigen Worte, gib uns die Handlungen, die dich glaubwürdig bezeugen, dass wir kein frommes Theater spielen, sondern dass es einfach echt ist, dass du in deiner Liebe durch uns wirken kannst, dass du uns gebrauchen kannst, egal ob wir hier in Steinheim sind, in Uganda oder sonst irgendwo, wo du uns hinstellst, Herr, dass deine Liebe, dein Licht durch uns in diese Welt getragen werden. Danke dafür. Amen.